NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. In diesem Jahr feiert Nienburg an der Weser Stadtjubiläum, tausendjähriges nämlich. Und auch der NDR-Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep ist zu Gast. Jan Ehlert und Daniel Kaiser freuen sich schon. Sie sind am 15. Mai in der Stadt an der Weser, im Theater auf dem Hornwerk und präsentieren live vor Publikum ihre Podcast-Show. Und was die Besucher dort so alles erwartet, das verrät uns gleich Jan Ehlert hier im Kulturspiegel. Und dann geht es nach Oldenburg. In diesen Tagen wird dort nämlich viel getanzt bei den internationalen Tanztagen, die am vergangenen Wochenende begonnen haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. In diesem Jahr feiert Nienburg an der Weser sein tausendjähriges Stadtjubiläum und das natürlich mit einem riesigen Festprogramm. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist das Wochenende vom 20. bis zum 22. Juni, ein Wochenende, das Geschichte schreibt. So verspricht es die Stadt auf ihrer Homepage. Aber schon in dieser Woche gibt es in Nienburg einiges zu erleben, denn die Hosts unseres Bücherpodcasts Eat, Read, Sleep, Jan Ehlert und Daniel Kaiser, sind zu Gast in der Stadt an der Weser. Und nicht nur da, sondern Jan Ehlert ist auch hier bei mir im Studio. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo,
Jan.
Hallo, Martina.
Im Theater auf dem Hornwerk, da präsentiert ihr live vor Publikum eure Podcast-Show. Was habt ihr da genau vor?
Wir werden natürlich viele, viele Bücher mitbringen. Das gehört sich ja für einen Bücher-Podcast. Wir sprechen über Christoph Kramers Buch »Das Leben fing im Sommer an«, also das Buch, was der Fußballnationalspieler geschrieben hat. Der ist ja immerhin Weltmeister geworden. Ob er auch Bücher schreiben kann, das werden wir dann auf der Bühne mal ausdiskutieren. Aber das passt natürlich, ein Buch über einen Sommer. Und wenn wir dann bei diesem wunderschönen Wetter in Nienburg sein werden, ich glaube, das passt sich wunderbar in die Atmosphäre ein. Wir haben ein paar regionale Bücher mitgebracht. Von Norden rollt ein Donner, ein Buch, was in der Lüneburger Heide spielt, in Uelzen, in Celle und auch in Unterlüß beispielsweise. Und wir haben ein internationale Bücher dabei. Edouard Louis werden wir vorstellen, sein neues Buch Monique bricht aus und noch einiges mehr. Auch Nienburg an der Weser wird natürlich literarisch eine Rolle spielen. Kleiner Spoiler, sogar Friedrich Schiller hat mal über Nienburg an der Weser geschrieben, wenn auch nur ganz kurz, aber auch Hans Fallada, Wilhelm Rahe. Also da werden wir einige Exkurse machen und auch auf die literarische Geschichte der Weser ein bisschen eingehen. Und die ist ja, denken wir an den Rattenfänger von Hameln, also die ist ja wirklich sehr, sehr, sehr groß. Und natürlich wollen wir, das ist bei unserem Podcast immer so der Fall, auch das Publikum mit einbeziehen. Es wird ein kleines Quiz geben, es wird ein bisschen Interaktion geben und wir freuen uns auf eine tolle Veranstaltung, die ungefähr 1,5 bis 2 Stunden dauern wird.
Das sind eine ganze Menge Bücher, Jan. Habt ihr die wirklich alle vorher gelesen? Teilt ihr das irgendwie auf oder wie bekommt ihr das hin? Sonst müsstet ihr nonstop 24 Stunden lesen.
Ja, das machen wir ja in der Regel auch. Nein, wir lesen viel und wir lesen die Bücher für Veranstaltungen tatsächlich immer ganz. Das klingt jetzt erst einmal sehr anspruchsvoll, ist es natürlich auch, aber das gehört ja irgendwie dazu. Wir wollen nicht über Bücher sprechen, die wir nicht gelesen haben. Das wird den Autorinnen und Autoren gegenüber dann ja einfach nicht gerecht. Insofern ja, also die Bücher, die wir mitbringen, und in Nienburg sind das ungefähr 6 bis 7, die haben wir auch tatsächlich gelesen, ja.
Wundervoll. Eat, Read, Sleep, das ist ja ein Bücherpodcast. Es gibt ja eine Menge Bücherpodcasts, aber für die, die ihn jetzt noch nicht kennen, was unterscheidet euch von anderen Podcasts?
Na, zum einen heißt es ja Eat, Read, Sleep, also das Essen, Englisch Essen, das spielt eine ganz wichtige Rolle. In jeder Folge unseres Podcasts gibt es eine sogenannte literarische Vorspeise, die wir aus einem Buch entnommen haben. Und das ist erstaunlich, wie viel es da gibt. Eigentlich dachten wir, irgendwann gehen uns die Ideen aus, dann haben wir die ganzen berühmten Vorspeisen irgendwann einmal durchgekocht. Nein, je mehr man guckt und je mehr man schaut, desto mehr Rezepte findet man. Und wir hatten da zum Beispiel schon eine halbe Lammhaxe, die wir bei John Fosse, dem Nobelpreisträger, gefunden haben. Wir hatten schon Insekten, gebratene Mehlwürmer, die ich aus einem Buch von T.C. Boyle entnommen habe. Viele, viele unterschiedliche Kuchen und so weiter und so fort. Also es gibt immer etwas zu essen. Es gibt immer das Quiz. Das gehört bei uns auch dazu, dass dieser Podcast was Spielerisches haben soll. Denn wir verstehen ihn nicht als ein literarisches Quartett, wo wir sitzen und mit ganz scharfen Kriterien schauen, was ist ein gutes Buch und was nicht. Sondern wir verstehen das mehr als ein Sprechen gemeinsam mit Freunden am Mittagstisch. Man redet über Bücher, sagt, wie hat es einem gefallen und kommt dann in Austausch. Und das Tolle ist, dadurch haben sich auch schon zu unserem Podcast mittlerweile mehr als 150 Lesekreise gebildet. Menschen, die sich auch treffen, Bücher besprechen, gemeinsam kochen. Und da haben wir Lesekreise an der Algarve, in Madrid, in Wien, überall in Deutschland und auch in Nienburg an der Weser. Und dieser Lesekreis hat uns eingeladen. Die lesen gerade das neue Buch von Chimamanda Ngozi Adichie. Und ich freue mich sehr darauf, diesen Lesekreis dann auch zu treffen in Nienburg.
Das heißt, es gibt in Nienburg was zu essen. Was?
Ja, das stimmt. Ah, jetzt habe ich so viel Geschmack gemacht mit der Lammhaxe. Es gibt etwas relativ Karges. Wir haben uns von dem Buch von Norden rollt ein Donnerheer inspirieren lassen. Das ist ein Buch, das über eine Schäfersfamilie erzählt, die immer noch in der Lüneburger Heide unterwegs ist. Und da hat der Schäfer Jannis immer eine Brotdose dabei, quasi sein Pausenbrot, was er sich mitnimmt auf die langen Wanderungen durch die Heide. Und das gibt's bei uns dann auch. Eine gut gefüllte Brotdose mit Schwarzbrot und Aufschnitt. Also frugal, aber trotzdem lecker.
Wollte ich gerade sagen, das ist super lecker. Und zu Gast ist Markus Thielemann, ein Autor, der im vergangenen Jahr mit seinem Debütroman, hast du es eben gerade gesagt, von Norden rollt ein Donner, für den Buchpreis nominiert war. Was hat euch an diesem Roman so begeistert?
Ah, die Atmosphäre, die Markus Thielemann da schafft. Also er beschreibt diese Heide mit so starken Worten. Da spricht er von dem verblühten Land einer sacht gewellten Ödnis, gefärbt von braun verholztem Kraut und Sand. Also man ist sofort
Man
hat Bilder im Kopf und dann ist es die Geschichte der Heide, die er auffächert. Es geht natürlich um das Leben jetzt. Also wie kämpft sich eine Schäfersfamilie jetzt eigentlich durch das Leben in Zeiten, wo doch alles, ja, wo das so aus der Zeit gefallen scheint. Da zieht ein junger 19-Jähriger mit Schafen über die Heide und man weiß gar nicht, wo er ist. Es geht aber auch um den Wolf, der immer wieder auftaucht in der Lüneburger Heide, also ein Gerücht, der könnte die Schafe reißen. Es geht um völkische Siedler, die Dörfer dort immer mehr unterwandern. Also viel Aktuelles, viel Zeitgeschichtliches. Und das hat Markus Thielemann wirklich auch zu dieser sehr spannenden Geschichte abgerundet. Deswegen freue ich mich sehr, dass er da ist und wir ihn auch mal fragen können, wie hast du das eigentlich gemacht? Wie ist es einer Geschichte, die ursprünglich mal ganz unschuldig der Heideknabe heißen sollte? Wie ist daraus jetzt so ein, ja, ich würde fast schon sagen, Meisterwerk für diese Landschaft geworden?
Ihr habt ja ganz oft Autorinnen, Autoren dabei, die dann mit euch auf der Bühne sind. Ihr unterhaltet euch mit denen. Wie finden die das denn, wenn die so dabei sind und ihr ja in Anführungsstrichen, wie du es gesagt hast, mit Freunden die Bücher besprecht?
Die genießen, glaube ich, sehr diese Atmosphäre. Das kriegen wir immer wieder gespiegelt, weil wir ja da nicht sitzen und sagen so, dein Buch, jetzt rechtfertige dich, sondern weil wir mit ihnen ja wirklich sprechen wollen. Was hat das für dich eigentlich bedeutet? Wie hast du dich daran gesetzt? Manchmal kommt es ihnen schon ein bisschen komisch vor, dass es bei diesen Veranstaltungen nicht nur um sie geht. Also Markus Thielemann wird bei diesen 2 Stunden vielleicht 20, 25 Minuten auf der Bühne sein. Den Rest wird er zuschauen. Da hatten wir auch schon mal Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die haben sich damit doch etwas schwerer getan, sage ich mal, nicht der Mittelpunkt der Veranstaltung zu sein. Aber im Großen und Ganzen ist genau das, was wir ja versprechen und einlösen, diese Atmosphäre, wo man auch mal ganz andere Geschichten erzählt, weil wir durch dieses Persönliche oft eben auch schaffen, so eine kleine Tür zu öffnen, dass dann auch der eine oder die andere vergisst, dass da ja gerade 20.000, 100.000 Menschen zuhören und uns Sachen verrät, die er vielleicht sonst auch nur am Küchentisch unter Freunden verraten hätte.
Und es gibt ja auch ein leckeres Brot zu essen bei eurer Brotzeit. Also von daher wird es auch sehr, sehr lecker. Und euer Auftritt ist ja quasi das Vorprogramm zum großen Stadtjubiläum im Juni. Was wird denn da noch alles in Nienburg an der Weser stattfinden?
Ja, die sind das ganze Jahr schon dabei mit Konzerten, mit Museumsausstellungen, mit Vorträgen. Und jetzt am Wochenende zum Beispiel findet im Spargelmuseum ein großes Familienfest statt, am 18. Da sind alle, die kommen wollen, gerne herzlich eingeladen, sich mit der Geschichte des Nienburger Spargels, aber auch mit der Geschichte der Stadt auseinanderzusetzen. Dann kommt Götz Alsmann und wird ein Konzert geben. Joachim Gauck, der Bundespräsident AD, wird da sein, wird sein Buch vorstellen, Erschütterung, wird aber auch bei dem Festakt am 21. Juni einer der Redner sein. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, es gibt eine Stadtwette. Der Bürgermeister von Niendorf an der Weser, Jan Wendorf, der hat sich da weit aus dem Fenster gelehnt. Er wettet nämlich, dass die Stadt es nicht schafft, eine 1000 Meter lange Festtafel zu besetzen. Also da steht dann ein 1 Kilometer langer Tisch. Und wenn das doch gelingen sollte, wenn diese Festtafel voll werden sollte, dann, hat Jan Wendorf gesagt, wird er mit einem Kajak die lange Strecke von 450 Kilometern von Hannover-Schmünden bis Bremen zurücklegen. Also dann werden wir den Bürgermeister wahrscheinlich in diesem Jahr nicht mehr sehen oder nur auf der Weser. Und das wäre doch auch ein schöner Anblick.
Also alle, die da sind, sollen unbedingt vorbeikommen. Wir wollen alle den Bürgermeister sehen, wenn er mit dem Kajak unterwegs ist auf der Weser. Also wer noch Lust hat, ein paar Resttickets gibt es noch. Eat, Read, Sleep, der Podcast bei NDR Kultur. Alle Infos gibt es dazu natürlich online auf der Seite und Sie können alles immer hören in der ARD Audiothek. Aber wer dabei sein möchte, jetzt am 15. Mai, die Podcast-Show live, 20 Uhr, Theater auf dem Hornwerk in Nienburg. Jan, wir haben noch ein paar Karten, die wir verlosen wollen. 5x2 Tickets. Was muss man tun, um dabei zu sein?
Genau, ein paar wenige Restkarten haben wir noch. Und wer jetzt sagt, ach Mensch, Donnerstag habe ich doch gar nichts vor, ich möchte vorbeikommen, schreibt uns einfach eine E-Mail an eatreadsleep@ndr.de und dann werden wir morgen im Laufe des Tages die Gewinner auslosen und verkünden, wer denn noch dabei sein kann. Also einfach eine ganz kurze, formlose Mail mit dem Satz, ich möchte in Nienburg dabei sein und an eatreadsleep@ndr.de und dann melden wir uns.
Jan, ich bedanke mich, dass du da gewesen bist, hoffe, dass das ganze Theater voll ist und wünsche euch einen ganz wunderbaren Abend.
Danke und wir sehen uns an der Festtafel.
Ich freue mich. Gemeinsam mit Ihnen geht's durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR1 Niedersachsen. Es wird viel getanzt in Oldenburg. Es treten professionelle Tänzer auf den verschiedenen Bühnen des Oldenburgischen Staatstheaters auf und es gibt auch Tanz für alle vor dem Theater an der Stange, im Foyer und auch dem Gebäude auf einer Wiese. Denn in Oldenburg haben am Wochenende die internationalen Tanztage begonnen und Helgard Füchsel war für uns dort.
Tänzerinnen und Tänzer wirbeln in rasender Geschwindigkeit von links nach rechts über die Bühne, von Lichtstreifen gefolgt. Der Strom reißt nicht ab, denn hinter der Bühne laufen sie wieder zurück. Scheinbar eine Großstadt in Aktion. Dabei sind es nur ein gutes Dutzend Menschen. Die Gruppe Alta Balletto aus Italien hat die internationalen Tanztage am Oldenburgischen Staatstheater eröffnet mit einem dreiteiligen Ballettabend. Virtuoser zeitgenössischer Tanz mit aggressiven, melancholischen und auch poetischen Momenten. Alta Balletto ist eine von 13 Tanzkompanien bei den internationalen Tanztagen, sagt die Organisatorin Telsa Hamann.
Es gibt Kompanien, die treten mit Spitzenschuhen auf, wie zum Beispiel die Kompanie aus Südafrika von Mamela Niamsa mit ihrem Hedged-Ensemble. Kommen Kompanien quasi aus allen Himmelsrichtungen, aus Norwegen, die Jo Strömrehn-Kompanie oder Silvia Gribaudi aus Italien, die mit ihrem Stück Graces ja drei männliche Grazien zeigt und selber tanzt mit einem Körper, den wir vielleicht nicht so mit klassischem Ballett in Verbindung bringen würden.
Es gibt Tanz für Kinder und Choreografien zu ernsten Themen. Lustig dagegen war die Aufführung der Kompanie Pyramid aus Frankreich. In einer verspielten Mischung aus Breakdance, Hip-Hop, Slapstick und Akrobatik brachten die sechs Männer alle möglichen Situationen auf die Bühne, in denen Menschen auf etwas warten.
Ja, außergewöhnlich, die Bewegungen.
Temperamentvoll und witzig. Richtig klasse, ich bin begeistert. Tolle Körperbewegung, tolle Musik, war einfach gut. Die Leute sind auch richtig mitgegangen.
Die Tanztage unter dem Motto Vielfalt präsentieren unterschiedliche Tanzsprachen und Varianten, nicht nur menschlicher Bewegungen. In einer Choreografie eines Luft- und Raumfahrtingenieurs tanzt eine Maschine, gesteuert von künstlicher Intelligenz, erzählt Hamann.
Wo die Tänzerin wirklich mit diesem Roboter interagiert, wenn sie den Roboter berührt, weiß sie vorher nicht, wird er jetzt sich dagegen drücken, zu ihr kommen oder weicht er zurück? Also das ist auch spontan, wie der reagiert.
10 Tage im Zeichen des Tanzes. Eine Installation beim Festival scheint erstmal gar nichts damit zu tun zu haben. Im Foyer des Theaters hängen 3 große durchsichtige Plastikfolien, wie riesige Gefrierbeutel in den Fenstern. Kerstin Dröwenger-Kreitzmann vom Laientanzclub des Theaters klettert von der Seite in einen der Beutel und schließt ihn. Ein Schlauch saugt die Luft heraus, während über einen dünneren Schlauch Luft zum Atmen hereinkommt. Die Frau wird zwischen die durchsichtigen Folien gequetscht. Eine Art eingefrorene Tanzbewegung, vakuumiert.
Wir sind ja 20 Minuten da drin gewesen. Und wenn du dann diese Stellung hast, dann bist du auf einmal ganz mit dir selbst. Und das ist ja auch ganz was Wichtiges für Bewegungsabläufe, wenn du tanzt. Dass du bei dir bist, dass du dich zentrierst, dass du dich spürst. Und das erfährt man da, weil du das Außen völlig verlierst.
Ein beeindruckendes Erlebnis, sagt sie. Von außen sieht das eher beklemmend aus. Viel freundlicher wirkt der Workshop der Ballettmeisterin Keiko Oishi vom Oldenburgischen Staatstheater. Gyrokinesis. Eine Lehre, die mit fließenden Bewegungen Gelenkigkeit und Wohlbefinden verbessern soll. Tanzen sollte etwas für alle sein, nicht nur für die Menschen auf der Bühne, sagt Oishi.
The dance is not only for the people on the stage. It should be for everyone. It's not only for the artist.
Hinter dem Theater, im schwachen Schein einer bunten Lichterkette, sitzen einige Frauen und Männer auf Hockern um die Ballettmeisterin herum. Sie machen deren langsame Drehungen nach, dehnen den Oberkörper in verschiedene Richtungen, strecken die Arme, atmen dabei ein und aus und ein und aus.
Ich war ganz erstaunt, wie man sich mit im Prinzip so wenig Bewegung und so einer Konzentration auf den Atem so toll verrenken kann. Ich habe es wirklich im Rücken. Ich bin jetzt völlig frei.
Super, also ganz entspannt und ich bin angestrengt. Ich schwitze auch richtig. Weich und flexibel. Also es fühlt sich sehr, sehr gut an.
Am kommenden Wochenende heißt es dann, alle an die Stange. Wer will, kann dann mit den Profis zusammen klassisches Ballett trainieren. An einer sage und schreibe 35 Meter langen Ballettstange vor dem Oldenburgischen Staatstheater.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Singen ist gesund für Körper und Geist. Das haben zahlreiche Studien gezeigt. Und darum geht es auch in einer Musical-Revue, die jetzt in Vechta Premiere feiert. Chorleit Express, aufgeführt vom Vechta Laienchor Spätlese, mit Damen und Herren im besten Alter. Wir stellen diesen besonderen Chor vor. Dann geht's nach Lüneburg, da machen wir Lust auf die neue Spielzeit des Theaters. Und wir schauen zum ESC, der am Samstag in Basel stattfindet, und stellen Ihnen unser deutsches Künstlerduo Arbor und Thüner vor. Einen schönen Abend. Einen schönen Dienstagabend wünschen wir Ihnen. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Singen ist gesund für Körper und Geist. Ganz viele Studien haben das gezeigt. Und vermutlich auch deswegen gibt es in Niedersachsen sehr, sehr viele Chöre. Und jeder, der schon mal in einem mitgesungen hat, der weiß, so ein Chor, der hat auch ein gewisses Eigenleben. In der Probe und darüber hinaus. Und genau darum geht es in einer Musical-Revue, die jetzt in Vechta Premiere feiert. Chorleit Express. Aufgeführt vom Vechta Laienchor Spätlese. Mit dabei Damen und Herren im besten Alter. Das Stück wurde extra für diesen Chor komponiert und getextet. Fritzi Blömer war bei einer der letzten Proben dabei.
Der Chor, die Band und Chorleiter Eberhard Jung haben sichtlich Freude auf der Bühne des Vechta Metropoltheaters.
Es ist wirklich eine tolle Truppe und es macht mir riesig Spaß, mit den Damen und Herren musikalisch zu arbeiten und jetzt auch wirklich dieses etwas verrückte Projekt, was wir da angegangen haben, gemeinsam zu machen. Das ist schon was Besonderes.
Als Jung auf die Idee kam, ein Musical mit dem Chor aufzuführen, musste er feststellen, es gibt eigentlich kein Repertoire für Seniorenchöre in diesem Bereich. Er fragte bei einem befreundeten Komponisten, Peter Schindler, nach. Der Entschluss: Wir machen das selbst. Der Komponist und auch ein Librettist machten sich an die Arbeit. Am Ende wurden es 90 Minuten Musik mit Dialogen und das alles auswendig. Durchaus herausfordernd für den Seniorenchor, findet auch diese Sängerin.
Wir hatten auch am Anfang damit gerechnet, dass wir ein bisschen mehr in den Text gucken können. Und dann wurde das immer mehr zu einem Musical sozusagen, wo wir ein bisschen agieren müssen. Und das geht dann nicht mit dem Textblatt.
Es gibt keine richtigen Rollen in der Musical-Revue. Einige der 50 Sängerinnen und Sänger teilen sich den Text untereinander auf, werfen sich kurze Zeilen zu. Auch der Chorleiter macht mit. Das Tempo muss stimmen. Und jede und jeder muss wissen, wo stehe ich jetzt eigentlich?
Wir müssen die Mitte von der Musik da.
Noch weiter?
Nee.
Die Revue erzählt vom Innenleben eines Chores. Ist ein Singen wirklich nötig? Wer ist mit wem liiert? Und welche Stimme ist eigentlich die wichtigste? Der Sopran oder vielleicht doch der Alt? Komponist Peter Schindler ist ein launiges Werk mit viel Augenzwinkern gelungen. Schindler hat viele bekannte Kindermusicals komponiert, arbeitet mit Kitas, Jugendlichen ganz verschiedenen Generationen. Für den Chorleit Express ist der 65-Jährige aus Berlin angereist und sitzt selbst am Klavier.
Das rührt mich sehr, ja. Und es
ist auch so ein kleines bisschen der Spiegel, wohin geht das noch? Das Alter ist ja für jeden irgendwo eine Perspektive. Auf der anderen Seite sehe ich an meinen Altersgenossinnen und Genossen, diese Zitronen haben noch viel Saft.
Bei dem Projekt greifen viele Räder ineinander. Veranstalter der Musical Revue ist der Förderverein Kirchenmusik Klosterkirche. Die Stadt Vechta stellt das Metropoltheater zur Verfügung. Kabarettistin Julia Hagemann aus Emsbüren arbeitet mit dem Chor an seiner Bühnenpräsenz. Sandra Lütke von der Tanzschule Sandmann kümmert sich um die Choreografien, denn getanzt wird auch. Die Band kommt von der Kreismusikschule. Kreismusikschulleiter Rainer Wördemann war sofort interessiert, mit dabei zu sein.
Als ich bei der ersten Probe mit dabei gewesen bin, habe ich gedacht, wie sind die denn drauf? Was haben die genommen? Das will ich auch. So, und das ist Musik. Die singen zusammen, die haben Spaß zusammen, die werden wahrgenommen, die haben ein Miteinander, die haben einen Austausch. Und ich glaube, dass die wenigsten von denen ihr Alter so spüren, wie es eigentlich in der Zahl aussieht.
Die drei Aufführungen sind ausverkauft. Die Sängerinnen und Sänger schon ein wenig aufgeregt vor dieser Weltpremiere.
Macht jetzt immer mehr Spaß, genau. Seitdem wir auf der Bühne stehen.
Wir können auch richtig stolz sein, dass wir das machen, dass wir dabei sind. Und ich finde, das ist echt ein tolles Gefühl. Wir dürfen dabei sein.
Wenn die Probe bzw. die Aufführung dann vorbei ist, gehen die Sängerinnen und Sänger noch nicht nach Hause. Dann geht es selbstverständlich ins Stammlokal. Denn die Gemeinschaft so eines Chores, die reicht über die Musik hinaus.
Es geht durch den Dienstagabend hier bei NDR 1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Schön, dass Sie dabei sind. Klein, aber fein und mit ganz viel Herzblut und vielen frischen Ideen. Das Theater Lüneburg gilt als kultureller Leuchtturm im nördlichen Niedersachsen. Denn obwohl das Dreisparten-Theater schon mehrfach finanziell angezählt wurde, hat es sich immer wieder dank großzügiger Sponsoren und Fans ja sozusagen am eigenen Schopf aus der Patsche ziehen können. Um die Politik zu überzeugen, wie wichtig dieses Theater für die Region ist, wurden außerdem neue Konzepte gestrickt, um noch mehr Menschen an die Bretter, die die Welt bedeuten, zu locken. Das macht auch ein Ausblick auf die neue Spielzeit 2025-26 deutlich. Kai Rake hat mit den Machern des Lüneburger Theaters gesprochen.
Auf die Frage, ob das Geld denn diesmal reicht, antwortet Intendant Friedrich von Mansberg diplomatisch.
Die einfache Antwort wäre nein. Die etwas ausführlichere Antwort wäre, wir arbeiten daran, über dritte Gelder einzuwerben. Insgesamt sind uns über 700.000 Euro inzwischen zugewendet worden von dritter Hand. Das hilft uns, besondere Projekte zu starten.
In der kommenden Spielzeit zum Beispiel sollen ungewöhnliche Spielorte in Lüneburg einen neuen Blick auf das Theater ermöglichen.
Der zweite Schwerpunkt ist, dass wir uns als Theater nicht nur in unserem Haus auf Besucherinnen und Besucher freuen, sondern dass wir verstärkt rausgehen wollen. Wir haben das schon in dieser Spielzeit angefangen. Wir werden es in der nächsten Spielzeit noch verstärken. Unter anderem damit, dass wir eine Oper nicht im Haus spielen, sondern in der naheliegenden St. Johanneskirche. Dass wir ein Stück über die Auseinandersetzung mit Kunst in einer Kunstsammlung spielen. Dass wir ein Stück für Kindergärten in Kindergärten spielen und dass wir Konzerte in den Landkreis tragen.
Außerdem wird das Theater Lüneburg mit einer Studiobühne in die ehemalige Buchhandlung am Markt einziehen und dort auch Gastspiele präsentieren. Das wohl größte Projekt allerdings ist eine vierteilige Reihe zum Thema 80 Jahre Kriegsende. Mit einem Theaterstück über den Lüneburger Prozess von 1945 gegen Verantwortliche des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. Chefdramaturgin Hilke Bultmann hofft, in Zusammenarbeit mit dem Museum Lüneburg und der Leuphana-Uni noch Zeitzeugen zu finden.
Schwerpunkt in diesem Recherchenprojekt ist, dass wir eben gerne mit Bürgerinnen und Bürgern aus der Stadt ins Gespräch kommen möchten. Das soll das Projekt dann auf der Bühne auch widerspiegeln, dass wir eben wirklich viele Menschen versuchen, in der Stadt zu finden, die diese Prozesse miterlebt haben und darüber Auskunft geben können, wie das eigentlich in der Stadt sich angefühlt hat.
Und für das geplante Programm beginnen demnächst die Proben. Mit einem Theaterfest vom 22. bis 24. August wird die neue Spielzeit dann offiziell eröffnet.
Die neue Spielzeit im Theater Lüneburg wird dann offiziell am 22. bis 24. August eröffnet und das mit einem riesigen Theaterfest. Schön, Schön, dass Sie bei uns sind hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Mit ihrem Hit Baller erobern Arbor und Tünner aktuell die Charts. Noch vor wenigen Tagen hat das Duo ihr letztes Konzert in Braunschweig gegeben, bevor es jetzt für die beiden am Samstag zum Eurovision Song Contest nach Basel geht. Das ist natürlich ein großer Moment für die beiden Musiker, die sich nicht nur mit ihrem Song, sondern auch mit einer besonderen Unterstützung hinter den Kulissen auf die große Bühne vorbereiten. Die Braunschweiger Konzertagentur Undercover begleitet Arbor und Tünner auf ihrem Weg und sorgt dafür, dass sie nicht nur musikalisch, sondern auch organisatorisch perfekt aufgestellt sind. Wie wichtig diese Partnerschaft ist und was sie für die beiden Künstler bedeutet, das wollte Peter Schaffi näher wissen.
Mit ihrem Hit Baller bereiten sich Arbor und Tünner auf den Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere vor, den Eurovision Song Contest in Basel. Der Weg dorthin war jedoch alles andere als einfach. In den letzten Wochen mussten die beiden Musiker mit gesundheitlichen Rückschlägen kämpfen. Eine Kehlkopfentzündung zwang sie, Auftritte in London und Madrid abzusagen. Doch ihren Traum zu verwirklichen hat sie nie aufgegeben, erzählt Tünde Bornemieser alias Tünner.
Es geht ja in dem Song darum, ein bisschen um Self-Empowerment, um mutig in die Zukunft zu sehen und sich zu trauen, nach den Sternen zu greifen, auch wenn das so ein bisschen so ein Klischee ist. Aber es ist wirklich für mich ein bisschen wie so eine Manifestation. Es ist so wirklich, als ich den Song geschrieben habe, hätte ich nie gedacht, dass ich so weit komme und den beim ESC spielen darf. Und jetzt sind wir aber da und das schließt irgendwie so einen Kreis. Im Song singe ich ja auch Shoot for the Stars und genau das habe ich gemacht. Und deshalb hat es jetzt nochmal eine andere Bedeutung bekommen, was ich sehr schön finde.
Und genau das spüren auch die Fans. Bei ihrem letzten großen Auftritt vor Basel bei Pop Meets Classic in Braunschweig überraschten Arbor und Tünner ihr Publikum mit einer besonderen Version von Baller, begleitet vom Staatsorchester Braunschweig. 6.000 Zuschauer feierten die beiden Musiker, die trotz der gesundheitlichen Rückschläge von Tünner eine beeindruckende Show ablieferten.
Wir halten uns fit, wir machen Sport, wir essen gesund. Und alles, was darüber hinausgeht, ich finde, da ist so die soziale Unterstützung einfach sehr wichtig. Wir haben einen starken Familienzusammenhalt und ich habe ja auch immer meinen Bruder dabei. Und das zählt eigentlich sehr viel und das gibt mir sehr viel Kraft. Und ja, wie ist es für dich?
Ja, ähnlich, Cello üben, Performance üben. Genau. Aber es ist auch ehrlicherweise ja nur ein Song, also es sind 3 Minuten. Das bedarf jetzt nicht einer 6-stündigen Übung.
Hinter Arbor und Tünner steht die Konzertagentur Undercover aus Braunschweig, die das Duo vor etwa einem Jahr unter Vertrag genommen hat. Seitdem sorgt die Agentur dafür, dass die beiden europaweit auftreten können. Geschäftsführer Michael Schacke ist überzeugt, Arbor und Tünner steht eine große Zukunft bevor.
Wir wünschen denen, dass sie so 1-2 Phasen, die sie jetzt hinter sich bringen mussten, wo sie harte Kritik gekriegt haben, nicht abgekriegt hätten, weil in Wahrheit sind es 2 ganz bezaubernde, junge, hochtalentierte Künstler, die es unbedingt verdient haben, dass man mit ihnen arbeitet und sich darum kümmert. Und ich glaube, dass sie eine große Karriere vor sich haben.
Undercover bucht nicht nur Auftritte, sondern steht den Künstlern auch mit ihrer jahrelangen Erfahrung zur Seite. Seit 33 Jahren sorgt die Agentur dafür, dass auch größere Namen wie Silbermond, Bosse oder Frieda Gold auf der Bühne stehen. Aber der Weg zu so einem Erfolg erfordert harte Arbeit. So sei es schwierig, hochkarätige Künstler in die Region zu holen. Städte wie Hamburg oder Berlin, aber auch Hannover haben durchaus Standortvorteile, betont Michael Schacke.
Man hat damals während der Expo-Zeit in Hannover unglaubliche Infrastruktur aufgebaut, die heute noch genutzt wird und genutzt werden kann, um große Konzerte, Weltstars dort zu hosten. Die Bedingungen in deren Stadion sind besser als in unserem. Da wird hier im Moment intensiv dran gearbeitet. Da sind wir sehr glücklich, dass das bis hoch zu Thorsten Kornblum, unserem Bürgermeister, irgendwie ein Thema ist, dass er sagt, lass uns gucken, was wir machen müssen, um gute Voraussetzungen zu schaffen. Aber man sieht, dass diese Treffer in dieser Oberliga Plus oder Champions League oder wie auch immer man das nennen möchte, dass die selten sind.
Unter der Führung von Michael Schacke und seiner Kollegin Rilana Sandelmann, der zweiten Geschäftsführerin von Undercover, steht den Künstlern ein starkes Team zur Seite. Die beiden sind sich sicher, in einer zunehmend digitalen und instabilen Welt sehnen sich die Menschen nach echten Erlebnissen und persönlichen Begegnungen, betont Rilana Sandelmann.
Und grundsätzlich stellen wir uns natürlich auch immer die Frage, gerade wenn die Welt krisenbehafteter wird und brüchiger wird und wenn die Welt auch digitaler wird, wie verhalten sich dann Menschen und was macht das mit ihrem Ausgehverhalten? Das hat für uns vorrangig damit zu tun, dass wir glauben, dass wenn die Welt eben sich so entwickelt, wie sie es tut, dass Menschen dann ein umso größeres Bedürfnis haben, mal rauszukommen, ihren Alltag zu vergessen und sich vor allem in echt und in live zu begegnen. Und dafür arbeiten wir an einem guten Angebot.
So gibt es jeden Sommer ein Open-Air-Festival im Raffteichbad, das Wintertheater und zahlreiche Konzerte. Auf der anderen Seite organisiert die Agentur Touren für Künstler deutschlandweit und darüber hinaus. Moses Pelham gehört beispielsweise dazu, die No Angels, Stefanie Heinzmann und eben Arbor und Tünner. Doch das Duo weiß genau, der ESC ist nur ein Moment auf ihrem langen Weg. Es geht nicht nur darum, bei diesem Wettbewerb gut abzuschneiden, sondern eine langfristige Karriere aufzubauen, die weit über den ESC hinausgeht, betonen Arbor und Tünner.
Wir werden alles dafür tun, dass es eine gute Platzierung wird, aber selbst wenn es nicht klappen sollte, ist für uns dann trotzdem, ich glaube, diese Erinnerung, die es dann ja sein wird, an diese Performance, an diese Mega-Performance, die ist, glaube ich, das, was dann wirklich für uns bleibt und für immer bleibt, weil das kann uns ja dann niemand mehr wegnehmen. Das ist dann eine Sache, die wir erlebt haben und eine ganz tolle Sache.
Also für mich ist das auch so, ich bin am Ende froh, wenn ich meinen eigenen Erwartungen für die Performance gerecht geworden bin. Ich glaube, wir werden eine gute Platzierung haben. Also ganz ehrlich, das ist meine ehrliche Meinung.
Doch nicht nur Arbor und Tünner glauben an ihren Erfolg beim ESC. Auch die meisten ihrer Fans sind ganz zuversichtlich.
Ich hoffe es für sie, aber ich glaube, es wird schwierig. Auf Deutsch ist halt immer noch mal so eine Sache, ne? Aber die Musikrichtung passt ja schon, wenn man sich so die letzten Jahre so anguckt.
Ich fand es sehr mutig, es war auch sehr modern. Und ich hatte aber immer das Gefühl bei den letzten ESCs, dass wir irgendwie immer schlecht weggekommen sind, auch bei solch guten Beiträgen. Und dass da irgendwie wenig Punkte immer bei Deutschland gelandet sind.
Ich glaube, sie haben eine super Chance zu gewinnen, denn sie bedienen genau das, was der ESC braucht und seit langem einfach nicht mehr hatte.
Ja, die würden gewinnen. Also wenn ich in der Jury wäre, würden die bei mir auf den ersten Platz kommen.
Und ob das Künstlerduo Arbor und Tünner es tatsächlich beim Eurovision Song Contest auf den ersten Platz schafft, das erfahren wir dann am kommenden Samstag in der ARD ab 7:45. Wir drücken natürlich die Daumen. Und das war schon wieder mit dem Kulturspiegel am Dienstagabend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Viele tolle Tipps für Sie, wenn Sie Lust haben auf Kultur in Niedersachsen. Ich wünsche Ihnen jetzt auf jeden Fall einen frühsommerlichen, wundervollen Dienstagabend mit uns. Traumhaft geht es hier nämlich weiter und ich freue mich, wenn wir uns dann kommenden Dienstag wiederhören. Im Kulturspiegel. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Machen Sie es gut. Tschüss.